Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. Ja, hallo liebe Nicole. Ich freue mich mega doll, dass du heute da bist und dass ich dich für meinen Podcast gewinnen konnte. Wir werden heute über die Kita-Krise, über Vereinbarkeitsdilemma, über das Ganze, den ganzen Struggle, den Eltern und eigentlich auch Nicht-Eltern in unserer Gesellschaft haben, sprechen. Aber bevor ich da direkt reinsteige, würde ich mich freuen, wenn du dich einmal vorstellst. Wer bist du und was machst du beruflich? Magst du das mal mit uns teilen?
Sehr gerne. Hallo liebe Isabel und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, denn ich finde persönlich, es ist ein super wichtiges Thema, was wir gerade hier in Deutschland haben. Und meiner Meinung nach braucht es einfach mehr Sichtbarkeit.
Ja,
definitiv. Zu meiner Person. Ich bin Nicole Hoffmann. Ich komme aus dem schönen Südbaden. Vielleicht hört man das nachher auch ein bisschen im Podcast an meinem Dialekt, und dem symbadisch-badischen Dialekt. Und bin seit 2006 in der Kita-Branche tätig, damals als Erzieherin gestartet und die letzten 7 Jahre mittlerweile auch als Kita-Trägerin tätig, sowohl in Bayern, in München und in Baden-Württemberg im Raum Offenburg. Befasse mich täglich mit den Themen, die aktuell in der Kita-Krise natürlich sehr bekannt sind.
Genau. Und ich finde das ganz spannend, weil du warst ja, hast es ja gerade selber gesagt, du hast als Erzieherin gestartet und warst ja nicht schon immer Kita-Trägerin. Dann hast du dich dazu entschieden, eine eigene Kita zu gründen. Hast mittlerweile, glaube ich, bis zu 5 Sportkitas, wenn ich mich richtig erinnere. Wieso bist du also Trägerin geworden? Was war so deine initiale Motivation zu sagen, so, ich nehme es jetzt selbst in die Hand und starte zudem auch Sportkitas? Vielleicht magst du da noch mal 1, 2 Sätze zu sagen.
Ja, also ich bin mit viel Bewegung groß geworden und während meiner Ausbildung zur Erzieherin damals habe ich dann auch eine Ausbildung zur Bewegungspädagogin gemacht. Denn ich schon immer sehr wichtig fand, ein Mensch lernt über Bewegung und das meiner Meinung nach in der Elementarpädagogik viel zu kurz kommt. Und mit 16 damals habe ich eben die Ausbildung begonnen und dachte mir dann immer schon so, okay, das Kita-System ist gut, aber meiner Meinung nach gibt es da viel zu optimieren. Und so habe ich dann damals beschlossen, wenn ich mal groß bin, dann mache ich meine eigene Kita auf. Und so habe ich dann ja das Ziel verfolgt von einer eigenen Sportkita von 16 Jahren an bis 2017 und bin dann nach München gezogen, habe dann dort meine eigene erste Sportkita gegründet und mittlerweile, wie du gesagt hast, ja schon 5 Standorte.
Mega cool. Und wenn ich mal so stumpf fragen darf, wie geht ihr denn mit diesem ganzen Struggle um? Also was macht ihr bei euch in der Kita, wenn auf einmal alle krank sind? Kinder sind ständig krank, gerade im jungen Alter, ne, werden Kinder relativ regelmäßig krank. Dadurch stecken sich natürlich auch die ErzieherInnen wohl oder übel an, wodurch sie dann ausfallen, was mitunter dazu führen kann, dass Kitas auch zeitweilig mal geschlossen werden müssen. Und das natürlich spiegelt sich dann wieder negativ für die Eltern und auch für die Unternehmen ab. Also wie gehst du damit um? Was kann man da machen, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken?
Also wir haben das Glück, dass wir sehr kleine Standorte haben. Bedeutet für die Erzieherinnen und die Erzieher vor Ort weniger Stress. Denn umso mehr Kinder in einem Haus sind, umso mehr Stresspotenzial da. Und wir haben jeweils immer nur maximal 2 Gruppen. Das bietet von der Grundstruktur schon mal weniger Stress. Und mir als Träger ist immer wichtig, dass wir mehr Personal haben, wie es eigentlich der Personalschlüssel so vorgibt. Das heißt, wir haben immer mindestens eine Person mehr. Ist es Glück, dass wenn mal jemand krank ist, dass man immer noch jemand so ein bisschen in Reserve hat. Und bevor wir schließen, machen wir das auch mal so, dass wir uns gegenseitig aushelfen. Das heißt, die Standorte untereinander helfen sich mit dem Personal gegenseitig aus, bis es dann wirklich zu einer Schließung kommt. Und wenn wir dann zu einer Schließung kommen, reden wir natürlich rechtzeitig mit den Eltern, dass es sein könnte. Also wir rufen nicht morgens an, sagen so, wir schließen jetzt einfach mal, kann passieren. Mhm. Aber wenn wir merken, okay, das Personal fängt an zu kränkeln, die Kinder sind krank, es zieht sich ja so langsam schon durch die Woche, dann fangen wir an, mit den Eltern ins Gespräch zu gehen. Und dann schließen wir nicht sofort, sondern wir schauen, dass wir langsam die Öffnungszeiten verringern. Man muss auch sagen, wir haben ja bis maximal 18:30 Uhr geöffnet. Das ist eine riesenlange Spanne. Und da schauen wir einfach, dass wir mal mit den Stunden runterfahren langsam, dass wir trotzdem den Eltern diese Dienstleistung anbieten können, aber auch nur so, dass die Erzieherinnen und die Erzieher, die vor Ort sind, nicht gestresst sind, weil im Endeffekt leiden dann die, die wirklich bei der Arbeit sind.
Genau. Ich finde das ultra spannend, was du da gerade sagst, denn ich bin ja selber auch Mutter und kann das entsprechend auch von der anderen Seite ganz gut nachvollziehen. Und genauso wie du das gerade beschrieben hast, läuft es bei uns in der Kita auch ab. Unser Sohn ist tatsächlich in einer größeren Kita, weil sich das einfach so ergeben hat und weil du, wie du weißt, wahrscheinlich auch man relativ schwer einen Kita-Platz überhaupt nur noch bekommt. Somit haben wir das genommen, was es gab. Tatsächlich finde ich aber manchmal schon auch, dass dieser Fakt, wenn die Betreuungszeit auf einmal reduziert wird, also beispielsweise von 7 oder 6 bis 15 Uhr statt 18.30 Uhr, ist es natürlich auch eine wahnsinnige Herausforderung für Eltern, wenn beide Eltern Vollzeit angestellt sind, ne? Und ich glaube, genau deswegen ist das Thema jetzt auch gerade heute wieder Thema in meinem Podcast, weil uns trotzdem bewusst sein muss, dass trotz dieses Aufrechterhaltens der Betreuungsmaßnahmen Eltern und damit auch Unternehmen defizitär arbeiten werden und einfach Probleme haben. Also ne, das ist ja trotzdem keine Maßnahme, die langfristig funktioniert.
Nee, also da bin ich ganz bei dir und ich muss auch sagen, ich würde sagen, die meisten Erzieherinnen und Erzieher in Deutschland, die kennen das Problem. Also die Eltern wälzen dann oft die Wut, die sie dann haben an den Erzieherinnen und Erziehern, aber die da sind, die können ja wenigstens dafür, weil die halten auch die Stellung. Und auch, also man leidet mit den Eltern mit, weil man natürlich weiß, okay, Mist, die müssen jetzt bei der Arbeit früher nach Hause und darum wieder leidet ja der Arbeitgeber und so weiter. Und mein Grundproblem, was ich sehe oder was ich finde, dass wir für diesen Erzieherberuf in Deutschland keinerlei Werbung machen.
Ja.
Also man sieht ja immer so an Bussen, an den Bushaltestellen, U-Bahn und so weiter, dass es Werbung gemacht wird für Pflege, Polizei, was auch immer. Aber wo wird wirklich Werbung gemacht für den Erzieherberuf? Es machen zwar einzelne Kita-Träger, werben für sich als Arbeitgeber, aber wirbt Deutschland überhaupt für diesen Beruf? Meiner Meinung nach nicht. Also da müsste von der Politik ganz viel Werbemaßnahmen kommen, Imagefilmen und so weiter, weil das ist so ein toller Beruf, so ein wichtiger Beruf und der bekommt meiner Meinung nach neben der Pflege am wenigsten Aufmerksamkeit. Somit auch wenig Anerkennung in Deutschland. Der Lehrerberuf dagegen hat nochmal eine andere Anerkennung, weil der ist ja wichtig, da lernen ja die Kinder was und der Erzieherberuf, da werden ja, spielen ja nur mit den Kindern, ne? Die werden da halt aufbewahrt, aber trotzdem sollen sie irgendwie schulreif werden. Ich meine, da muss so ein Umdenken in der Gesellschaft stattfinden und von der Politik, dass da wirklich deutschlandweit mal Werbung für diesen Beruf gemacht wird.
Was glaubst du, fehlt da am meisten an Wissen? Weil also gerade so frühkindliche Erziehung schafft ja eigentlich die Basis für alles, ne? Also jetzt mal ganz platt gesagt, das entscheidet am Ende des Tages, ob du in der Lage bist, eine Sozialkompetenz zu haben, ob du in der Lage bist, zu teilen oder nicht zu teilen, ob du später irgendwie, keine Ahnung, Räuber wirst oder nicht Räuber wirst. Also jetzt ganz blöd gesagt, ne? Das ist ja im Prinzip die Basis für jegliche Entscheidung im Größerwerden, im Erwachsenwerden und auch für die Person, also selber. Ich finde, das ist so massiv. Also für mich ist das so, und das weiß ich, obwohl ich nicht diesen Beruf gelernt habe und obwohl ich, ne, also keine irgendwie Pädagogikausbildung habe oder dergleichen. Also ich finde das ja eigentlich ein ganz logisches Denken. Deswegen ist mir das immer so ein bisschen fraglich, wieso die Politik und auch die Wirtschaft so wenig für Eltern und Kinder tun. Woran liegt das? Also woran liegt es, dass wir offensichtlich so ein mangelndes Wissen zu dieser Thematik haben und entsprechend nicht richtig handeln?
Also ich glaube, einmal das Problem ist, dass die Kinder in diesem Fall, also diese Zielgruppe, am wenigsten laut werden kann in der Gesellschaft und kein Geld anbringt. Wenn wir mal ehrlich sind, müssen wir für Bildung investieren, sowohl Politikseite als auch Elternseite. Und wer steht denn gern für etwas ein, was eigentlich nur Geld kostet? Wenn man das jetzt wirklich auf dieser Ebene betrachtet. Und Kinder können leider nicht immer so laut für sich sprechen, wie sie es vielleicht sollten. Und die Auswirkung, was eine mangelnde Betreuung in der Kita im Leben später hat, das sieht man halt oft in der Schulzeit und im Erwachsenenleben, weil das hat ganz viel Einfluss auf den weiteren Verlauf. Und da braucht es mehr Aufklärung. Aber ja, Kinder laufen halt einfach so mit, ne? Und dadurch kann man das oft irgendwie ignorieren, bis es dann wirklich nicht mehr zum Ignorieren geht.
Du hast gerade von der Werbung gesprochen oder die mangelnde Werbung, die für den Erzieherjob und Beruf eben ja stattfindet. Und ich fand das ganz spannend, weil neben der mangelnden Werbung ist es ja auch so, dass wir wissen, beziehungsweise ich weiß es dank dir auch, dass der Ausbildungsberuf, hast du, glaube ich, erklärt, 4 Jahre dauert und 4 Jahre unbezahlt ist. Was ja per se in sich auch schon sehr unmotivierend ist, wenn ich mir das jetzt mal als Anreiz vorstelle. Was muss da getan werden, um das Ausbildungssystem zu verbessern und damit eben auch die richtigen Talente anzuziehen, aber auch langfristig zu halten?
Genau, also das Problem ist ja schon, dass es in jedem Bundesland anders abläuft. Also 4 Jahre zum Beispiel, also Bayern macht zum Beispiel 5 Jahre Ausbildung, 4 Jahre verdient sie kein Geld, erst im 5. Jahr. Baden-Württemberg, da habe ich die Ausbildung gemacht, 4 Jahre Ausbildung, 3 Jahre habe ich nichts verdient. Man muss
Boah,
dafür die
Wahnsinn.
Papierkosten zahlen. Also wirklich sehr verrückt und so ist in jedem Bundesland anders. Mittlerweile gibt es so Ausbildungssysteme, wo man Berufsbegleitung die Ausbildung machen kann, aber dafür gibt es viel zu wenig Stellen in den Kitas, weil das Problem hier wiederum ist, dass diese Auszubildenden in den Personalschlüssel mit einbezogen werden. Und manchmal haben Kitas einfach nicht diese 20, 30%, die diese Ausbildung benötigt, an Prozente frei, weil sie immer dann die Prozente an eine ausgebildete Fachkraft geben. Und das ist immer so der Struggle. Also hier müsste jeder Auszubildende on top in der Kita sein und nicht in den Personalschlüssel zählen, wenn man eine berufsbegleitende Ausbildung anbietet. Und also einmal ist das Problem eben diese unbezahlte Ausbildung. Und das zweite Problem ist, was wir mit Quereinsteigern haben. Ich hatte jetzt ein Beispiel bei mir. Wir hatten jetzt eine Ukrainerin eingestellt, die auch einen entsprechenden Deutschtest mitgebracht hat, die in der Ukraine Sozialpädagogin ist, die Psychologie studiert hat und wir sie eingestellt haben. Und das Land Baden-Württemberg hat dann beschlossen, ja, nee, sie gilt nicht als Quereinsteiger, sie muss entweder nochmal verschiedene Prüfungen ablegen oder nochmal das letzte Ausbildungsjahr für 9 Monate absolvieren. Und
Ach,
dann
das ist doch
frage ich mich,
Schikane.
ja,
Ach, das kann ich kann das gar nicht hören.
genau, da frage ich mich wirklich, wir haben so einen krassen Fachkräftemangel, uns fehlen so viele Kita-Plätze, wir haben motiviertes Personal, die einen entsprechenden Deutschtest mitbringen, die ein gutes Führungszeugnis, also ein lückenloses Führungszeugnis mitbringen. Und dann schaffen wir es nicht mal, dass wir diese bei uns in der Kita sofort einstellen können. Und das finde ich meiner Meinung nach, da wird einem so viel Hürden in den Weg gelegt, dass wir den Fachkräftemangel, wenn es so weitergeht, gar nicht, ja, beheben können, weil wir haben motiviertes Personal, aber denen werden immer Steine in den Weg gelegt.
Und wie kann man dagegen vorgehen? Kann man dagegen vorgehen? Also könnte man sagen, hey, kann man da jetzt Einspruch einlegen zum Beispiel und sagen, wieso nicht? Also sie ist doch maßgeblich irgendwie, bringt sie doch alles mit, was es braucht, um hier zu arbeiten?
Ja, also wir haben Einspruch eingelegt. Also sie hat auch schon länger bei uns jetzt gearbeitet als Aushilfe. Wir haben Arbeitszeugnisse geschrieben und so weiter, haben gesagt, keine Chance.
Boah, das ist echt,
Ja.
also das tut mir echt im Herzen weh für alle Beteiligten. Und für unsere Gesellschaft, weil wie du gerade so schön beschreibst, ne, wir schießen uns ja selber damit irgendwie auch gegens Bein. Sagt man das so? Gegens Bein, gegens Schienbein, gegens Knie. Du weißt, was ich meine. Ja. Also das ist ja, ich kann, ja, es ist wirklich nicht witzig, ne? Also das ist die traurige Realität. Ich finde schön, dass du sie hier mal so also deutlich zeigst, weil ich höre das tatsächlich an ganz vielen anderen Ecken und Enden auch. Und ich glaube, so tun wir uns allen eben keinen Gefallen. Das ist am Ende des Tages die Quintessenz daraus. Speaking of, wenn jetzt wir uns nicht von der Politik, von der Wirtschaft, von der Gesellschaft, nee, anders, wenn wir uns von der Politik und der Wirtschaft keine großen Sprünge erhoffen können und nicht erwarten können, dass wir da die Unterstützung bekommen, die wir brauchen, welche Möglichkeiten haben wir denn als Gesellschaft, um dem Problem so ein bisschen entgegenzuwirken oder auch vielleicht ja, die Herausforderung abzufedern?
Ja, also im Endeffekt laut werden in allen Formen. Und ich bin ja auch mittlerweile sehr sichtbar und versuche, dieses Thema einzustehen, weil ich sage, okay, diese Branche ist oft zu so negativ behaftet und wir müssen sie wieder zu einem attraktiven Arbeitsfeld machen, dass wieder mehr Fachkräfte, vor allem mehr Talente in diesen Beruf zurückkommen oder in diesen Beruf kommen. Und wir müssen laut werden, sowohl die Erzieherinnen und die Erzieher, aber als auch die Eltern. Und ich glaube, die Eltern können da ganz, ganz viel auslösen, indem sie vor allem das vorhandene Personal wertschätzen. Weil es gibt 40% laut einer Studie, die im Alter der Fachkräfte immer nicht mehr in der Kita arbeiten. Und ganz viele möchten aussteigen. Und da mangelt es leider oft an der Wertschätzung der Eltern, weil Eltern mittlerweile ihre Erziehung komplett in die Kita abgeben. Also wirklich komplett. Und das ist leider nicht so Sinn der Sache. Und wenn Eltern die jetzt noch vorhandenen Fachkräfte wertschätzen und einfach mal sage, danke für eure Arbeit, weil die Kinder sind meist 8 bis 9 Stunden in der Kita. Dann können wir wenigstens schon mal die halten, die noch da sind und die motiviert, die ja täglich motivieren, dass sie täglich auch wieder zur Arbeit kommen und Spaß daran haben. Und dann im Gesamten müssen wir laut werden. Ja, laut und sichtbar.
Ja. Wie fühlt sich das für dich an, also eben in diesem Momentum zu leben, der ja schon sehr, sehr lange anhält, dass man eben ständig diese Herausforderung hat, dass man auf allen Seiten irgendwie überforderte Menschen sieht, sei es die Eltern, sei es die ErzieherInnen, sei es man selbst. Und du gleichzeitig aber auch das Gefühl hast, dass dir so ein bisschen die Hände gebunden sind, ne? Also weil du machst natürlich in dem Maße das, was du machen kannst. Du rufst dazu auf, hey, geht auf die Straße, demonstriert im Zweifel dafür, tut etwas, werdet selber laut, macht euch stark. Unterstütze ich im Übrigen alles, ne? Haben wir jetzt ja auch gerade gesehen mit dem Bericht des Korrektivs der AfD und der Nazi-Versammlung oder diesem geheimen Treffen, wie gut es funktioniert, wenn Menschen auf die Straße gehen und plötzlich laut werden. Das gibt mir ganz, ganz viel Hoffnung und ich glaube, dass wir dadurch ganz viel in der Gesellschaft bewegen können. Aber wie gehst du mit diesem Gefühl grundsätzlich um und auch der Verantwortung, die ja damit einhergeht? Ich meine, du trägst eine riesen Verantwortung für diese Kinder, für diese frühkindliche Erziehung, auch irgendwie für die Eltern. Und gleichzeitig stehst du halt vor riesen Herausforderungen, die du nicht alleine lösen kannst.
Ja, also ich muss sagen, als Kita-Träger ist es eine riesen Herausforderung, vor allem wenn du so ein kleiner Kita-Träger bist wie ich. Es gibt natürlich in Deutschland ganz große Träger, die wirklich nur den wirtschaftlichen Gedanken dahinter sehen. Und bei mir ist es natürlich einmal das Herz für Pädagogik, für die Kinder. Und ich versuche als Arbeitgeber meinem Team so einen Rahmen zu geben in meinem Messen und was ich halt an Möglichkeiten habe, dass sie ein angenehmes Arbeitsklima haben. Aber trotzdem ist es halt so, dass natürlich finanziell immer die Grenze erreicht ist, denn die Elternbeiträge und die Zuschüsse vom Land, die finanzieren eine Kita. Und da gibt es keine großen Sprünge mit irgendwelchen Lohnerhöhungen oder sonst irgendwelchen Goodies und Bonuszahlungen, die man dem Team leisten kann, vor allem wenn man so ein kleiner Träger ist. Umso größer, umso mehr Masse natürlich in die Kita kommt, umso einfacher geht das Ganze. Und das ist schon so eine Herausforderung, da habe ich immer wieder mit anderen Kita-Trägern jetzt gesprochen in der letzten Zeit, dass viele nicht wissen, ob sie 24 noch überleben. Das ist nochmal so ein anderes Thema. Einmal die fehlenden Fachkräfte, aber auch dann die Finanzierung für die ganzen kleinen Kita-Trägern.
Magst du mal so ein bisschen mehr erklären für vielleicht auch für die Nicht-Eltern, die zuhören? Weil ich finde, auch die, für die ist das relevant, ne? Weil die leiden im Zweifel auch darunter, wenn Eltern ständig ausfallen auf der Arbeit oder aber auch, wenn es Eltern per se gar nicht mehr gibt. Also ich meine, da muss ich auch mal ehrlich sagen, Kinder, die jetzt auf die Welt kommen, sind die Menschen, die in der Zukunft unsere Gesellschaft tragen werden und unsere Renten beispielsweise zahlen, unsere Rentenbeiträge zahlen, ne? Ich glaube, das ist vielen Leuten immer nicht bewusst, aber deswegen ist es einfach so, dass wir Menschen, egal ob wir Eltern sind oder nicht Eltern sind, alle betroffen sein werden und deswegen sollte uns das Thema auch alle interessieren. Magst du noch mal so ein bisschen genauer erklären, also wie funktioniert so ein Kita-Träger? Inwiefern wird der finanziell unterstützt vom Staat und was bräuchte es, damit du überhaupt keine Sorgen mehr hättest?
Ja, also prinzipiell gibt es so Unterschiede. Manche Kitas sind als Vereine gemeldet, die haben nochmal eine andere Bezuschussung. Und Kita-Träger, so wie ich, private Kita-Träger, wir finanzieren uns wirklich von Elternbeiträgen und von den Zuschüssen der Gemeinde. Und die bezuschussen quasi die Betriebskosten. Jede Kita löst Betriebskosten aus. Und wie hoch der Zuschuss ist, das errechnet sich immer an der Buchungszeit der Kinder. Das heißt, umso länger ein Kind in der Kita ist, umso höher der Zuschuss. Aber im Endeffekt, wenn du so klein bist wie ich, vor allem in München, die Mieten sind ja enorm hoch. Die Personalkosten sind nochmal höher als in anderen Städten. Da kommst du am Schluss als Kita-Träger einfach bei null raus. Und es braucht bei der Politik für die Kita-Träger mehr Geld, dass die Kita-Träger für sich selber mal sorgen können und aber auch gleichzeitig das Geld, was sie bekommen, auf die Mitarbeiter ummünzen können, aus die Ausstattung, auf die Materialien, die vor Ort sind. Und da braucht es wirklich mehr Geld. Und es gibt natürlich Politik, unterstützt irgendwelche Förderprogramme, zum Beispiel Sprachkitas, vor allem für Kinder, die hohen Migrationsanteile, also allgemein in der Kita haben, super wichtig. Aber meiner Meinung nach sollten wir erstmal schauen, dass alle Kita-Träger sich über Wasser halten kann und für ihre Arbeit auch bezahlt werden, weil aktuell ist nur eine ehrenamtliche Tätigkeit.
Wahnsinn. Ja. Und das bei der Dringlichkeit und der Notwendigkeit auch ganz grundsätzlich, ne? Es ist mir ein absolutes Rätsel. Und wie würdest du sagen, also ich finde, ich stocke da gerade, weil ich das echt total unverständlich finde, wie da so wenig Priorität gesetzt wird, eigentlich sogar.
Ja, ein Problem ist halt auch, dass viele Kita-Träger dann die Mitarbeiter unterm Tarif bezahlen, dass sie wenigstens noch ein bisschen Geld herausziehen. Also,
Genau.
ja.
Genau, und darauf wollte ich gerade noch hinaus. Dankeschön. Und zwar habe ich mich gerade gefragt, also ErzieherInnen verdienen ja sowieso relativ wenig Geld, ne? Laut meiner Kenntnis.
Ja,
Und
es wird die Frage, was meint man als wenig? Mittlerweile kann man schon mit 3.000 brutto einsteigen. Ist die Frage, ob man das als wenig oder viel natürlich betrachtet. Aber wenn man natürlich einen Lehrer dagegen sieht, ist es natürlich weniger. Vor allem der Lehrer mit, keine Ahnung, wie viele Wochen Ferien. Ferien auf jeden Fall, die ja auch ein Studium ablegen, aber eine Erzieherausbildung prinzipiell genauso lang dauert. Nur ist kein Studium, sondern eine Ausbildung. Aber ja, im Endeffekt meiner Meinung nach ähnlich zu stellen. Die meisten Lehrer sind ja auch verbeamtet. Das sind die Erzieher auch nicht. Also da gibt es halt viele Ungleichmäßigkeiten, warum es auch mal heißt, die Erzieher verdienen weniger oder haben nicht den Stellenwert in der Gesellschaft wie vielleicht ein Lehrer.
Und die Frage, die sich mir gerade stellte, ist, haben denn Erzieherinnen überhaupt Anspruch auf eine Gehaltserhöhung? Also kann man überhaupt eine Gehaltserhöhung gewährleisten oder steigen die ein und verdienen immer das Gleiche? Weil das ist ja auch super unmotivierend, theoretisch, ne?
Ja, also du steigst nach den Erfahrungsstufen. Also wir werden ja nach dem Tarif, nach dem öffentlichen Tarif gezahlt. Und da steigst du nach, zum Beispiel steigst du in Stufe 1 ein und dann nach 2, 3 Jahren steigst du in die nächste Gehaltsstufe, also in die Erfahrungsstufe. Und da gibt es 6, 7 Stufen, wo du steigen kannst über die Jahre hin. Aber dann ist natürlich fertig. Also wenn du jetzt mit 20 ausgelernt bist und dann bist du halt, keine Ahnung, maximal 20 Jahren auch ausbefördert, nenne ich es jetzt einfach mal. Also du kannst auch nicht mehr steigen. Dann musst du in eine andere Position wie eine stellvertretende Kita-Leitung oder Kita-Leitung. Die wird nochmal anders eingruppiert und nach Anzahl der Kinder ausbezahlt. Aber prinzipiell hast du keine Aufstiegsmöglichkeiten mehr als Erzieherin oder als Erzieher.
Okay. Und magst du mal, um das Bild nochmal so vollkommen zu machen, magst du mal das absolute Worst-Case-Szenario malen? Was passiert, wenn wir nicht ins Handeln kommen? Und damit spreche ich uns alle an, also die Gesellschaft, die Politik und die Wirtschaft. Was passiert dann?
Dann haben wir irgendwann nur noch Kita-Plätze, die bis maximal 12 Uhr offen, also offen haben am Tag. Also dann sind wir weg von der Ganztagsbetreuung. Oder das andere Szenario ist, dass wir wie in der Pflege auch von ausländischem Personal unterstützt werden, was ich jetzt hier nicht negativ ja, benennen möchte, sondern einfach, dass wir wie in der Pflege einfach auch von anderen Ländern unterstützt werden müssen, überhaupt die Betreuung aufrechtzuerhalten.
Und was wäre das Best Case?
Best Case wäre, wenn natürlich wir Werbung machen in Deutschland wieder für diesen Beruf, mehr Fachkräfte und Talente in diesen Beruf zurückbekommen und natürlich, egal aus welchem Land, Fachkräfte dazukommen und das Ganze kulturell unterstützen, denn wir haben mittlerweile viele geflüchtete Kinder in Deutschland, die wir in Kitas haben. Und da ist meiner Meinung nach auch wichtig, dass wir Fachpersonal aus diesen Ländern auch bei uns beschäftigen, dass diese Kinder sich aufgehoben fühlen und dass diese Kinder auch eine vertraute Person in der Gruppe haben. Also hier muss es wirklich so ein Mix aus allem sein.
Ja, sehr, sehr spannend, sehr wichtig. Und vor allem ist ja diese Flüchtlingsströme, die werden ja auch perspektivisch in Zukunft immer größer werden mit dem Klimawandel, den wir irgendwie, ja, der uns bevorsteht, beziehungsweise in dem wir mittendrin stecken. Von daher ist das ein sehr, sehr wichtiger und wertvoller Punkt von dir.
Ja, und
Dankeschön.
viele Eltern, also wir bei uns in der Kita München, wir schauen immer, dass wir jemand aus Amerika haben, dass sie die englische Sprache umsetzen. Aber ich habe mir jetzt letztes Mal schon gedacht, eigentlich ist es doch gar nicht schlimm, wenn ich jetzt eine ukrainische Mitarbeiterin habe oder Mitarbeiter habe, der ukrainisch mit den Kindern spricht. Denn wir haben diese Kinder aus diesen Ländern und ob ich jetzt Spanisch, Englisch oder irgendwas in der Kita lerne, mein Bewusstsein in diesem Moment ist ja für die Sprache dann geöffnet, egal welche Sprache ich lerne. Und vielleicht ist es auch mal gut, nicht nur die typische englische Sprache zu lernen, sondern mal über den Tellerrand hinauszuschauen.
Voll. Und ich glaube sogar, dass also beispielsweise die ukrainische Erzieherin so noch besser Deutsch lernt, ne, wenn sie mit den Kindern interagiert und gleichzeitig aber auch die Kinder direkt was mitnehmen.
Genau.
Also weil beispielsweise mein Sohn ist jetzt 3,5 und der merkt, wenn jemand eine andere Sprache spricht, dann sagt der, oh, das ist eine andere Sprache. Ne? Also der versteht es schon, der nimmt es wahr, dass es eine andere Sprache ist, aber findet es trotzdem toll und redet natürlich auch trotzdem Deutsch. So, also die sind da ja total, sag ich mal, wie sagt man? wertlos, erstens Kinder, ne, aber zweitens auch total frei. Also im wahrsten Sinne, sorry, die schämen sich nicht oder so. Die sind da echt, ja, total wild. Ich lieb's. Nicole, wir sind jetzt fast am Ende unserer Aufnahme und ich würde dir ganz gerne zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen stellen.
Ja, gerne.
Und zwar, mein letzter Gast stellt dir die folgende Frage. Was ist der beste Ratschlag, den du je erhalten hast?
Glaub an deine Träume.
Schön.
Ja, weil ich finde, das verliert man oft und das sehe ich oft bei den Kindern, wenn die Kinder glauben, sie haben irgendwelche Superkräfte. Und ich schreibe das gerne in Karten, in Geburtstagskarten von meinen Patenkinder rein, glaube an deine Superkräfte, denn das geht uns Erwachsenen irgendwann verloren. Und deshalb rate ich das gerne immer wieder weiter, glaube an deine Träume und natürlich kämpfe auch für die Träume.
Ja, voll schön. Das berührt mich sehr, weil ich kann mich damit sehr gut identifizieren. Dankeschön. Und würdest du deine Privilegien aufgeben? Und wenn ja, welche?
Also ich sag mal so, aufgeben kann man natürlich viel, aber ich glaube, ich würde es andersrum nennen. Ich würde eher sagen, ich würde meine Privilegien nutzen, um anderen zu helfen.
Sehr geil, ja. Und magst du dem nächsten Gast, der nächsten Gäste noch eine Frage stellen? Du weißt nicht, wer es ist.
Ja, sehr gerne. Und zwar, was meine Frage wäre, was würdest du deinem kleinen Ich raten, wenn du nochmal auf die Welt kommen würdest?
Oh, spannend. Da muss ich gleich auch mal selber drüber nachdenken. Ich finde das immer so cool. Ich liebe diese Fragen, weil ich dann im Nachgang selber immer drüber nachdenke. Und das echt ein schöner Anreiz ist und eine schöne Reflexionsarbeit, die man da leistet.
Ja, ich finde das schön. Ich höre das immer in deinem Podcast und bin immer so gespannt, was ist so die letzte Frage. Und man kommt das selber mal ins Nachdenken und denkt, ja, voll. Tolle Frage.
Ja, voll. Vielen lieben Dank, Nicole. Ich fand das super inspirierend. Ich fand das aber auch irgendwie hoffnungsvoll und ich habe das Gefühl, dass du da sehr konkrete Maßnahmen irgendwie auf den Weg gegeben hast oder auch angesprochen hast, die es einfach gilt zu verstehen, zu hören und vielleicht auch einfach in die Taten umzusetzen. Und wenn wir das tun, auch als Gesellschaft, dass wir da näher zusammenrücken, ne, und auch dort ein bisschen mehr Wind machen, dann glaube ich schon, dass wir das mal in eine andere Richtung lenken können, dieses elende Vereinbarkeits- und Kita-Krisenthema, was seit Jahren läuft. Und deswegen bin ich dir sehr dankbar, dass du heute da warst.
Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass du diesem Thema wirklich auch eine Sichtbarkeit gibst.
Dankeschön. Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.